Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was für eine Woche. Neues Jahr, neue Chefin. Caroline Edtstadler übernimmt nicht die ÖVP, was sich viele gewünscht hätten, sondern wird Salzburger Landeshauptfrau. Das regt die freiheitliche Vize-Landeshauptfrau Swatek furchtbar auf. Das ist ein Thema, über das wir heute diskutieren werden. Das andere, der Start der Regierungsverhandlungen zwischen Blau-Schwarz. In Wien demonstrierten dagegen bereits 25.000 oder waren es 30.000 durch reine Wutaktionen gegen Herbert Kickl und Co. machen keinen Sinn oder vielleicht doch. Und die FPÖ rauscht inzwischen in Richtung 40%, was eine Sensation ist. Die ÖVP stürzt mit dem neuen Obmann furchtbar ab, 17%. Und das Burgenland biegt ins Finale ein. Wer wird dort das Rennen machen? Bleibt Doskozil Landeshauptmann oder gibt es doch die große Überraschung? Mein Name ist Karl Wendel. Ich diskutiere heute wieder mit Hans Arsenowitsch, Grünpolitiker und erfolgreicher Unternehmer, und Richard Schmidt, Journalist und Kenner der heimischen Innenpolitik. Ja, gleich die erste Frage. Neue Chefin im neuen Jahr, Caroline Edtstadler übernimmt, ja, fliegender Wechsel. Viele hätten sie gern als Chefin der ÖVP gesehen. Was sagen Sie zu dem Wechsel in Salzburg?
Da ich nicht Mitglied der ÖVP bin, kann ich das nicht beurteilen, was besser ist. Ich kann nur sagen, dass es ein sehr spannendes Wochenende wird, weil die FPÖ ist in Salzburg sichtlich überrascht von dieser Entscheidung. Sie argumentieren auch, dass es so nicht ausgemacht war aus Sicht der FPÖ Salzburg. Und die Frau Swatek trifft am Wochenende jetzt ihre Gremien, den Salzburger FPÖ-Vorstand. Ich glaube, sie wird dann nächste Woche irgendwann eine Entscheidung treffen, ob sie das akzeptieren oder nicht akzeptieren. Weil wenn sie es nicht akzeptieren, weil auch die Frau Landeshauptfrau Edtstadler muss natürlich im Landtag auch mit Stimmen der FPÖ gewählt werden. Wenn das nicht passiert, das würde bedeuten Neuwahlen in Salzburg. Neuwahlen in Salzburg, Krach zwischen FPÖ und ÖVP in Salzburg, wird wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Bundesverhandlungen haben. Deswegen ein sehr spannendes Wochenende in Salzburg.
Ja, das Szenario ist natürlich schauderhaft, dass jetzt Hans Arsenowitsch da uns erzählt hat. Rechnen Sie auch damit?
Naja, es könnte durchaus sein, aber man muss jetzt schon mal zur ÖVP sagen, Lauf der Staatsmeisterschaft an Grauslichkeiten gegen die Österreicher. Also da haben wir ja erst Alexander Schallenberg, dass der jetzt plötzlich wieder Zwischenkanzler wird, wie aus der Mottenkiste kommt er wieder zurück, der die Zügel der Österreicher straffer anziehen wollte und uns bestrafen wollte, weil wir uns nicht an die Corona-Regeln halten. Die andere, die Impfverweigerer ausweisen wollte, die hat keinen Platz mehr für die Nicht-Geimpften in Österreich gesehen, wird vielleicht sogar Landeshauptfrau in Salzburg. Also was kommt nächste Woche? Was hat die ÖVP jetzt noch geplant, dass man da nächste Woche dann vielleicht noch irgendwas aus dem Hut zaubert, was viele Österreicher empört. Ja, das ist eine Personalpolitik, die wenig durchdacht scheint, so ist das Außenbetrachtung, und nicht die Beliebtesten in diesem Lande eigentlich zu guten Jobs kommen, weil so Zwischenkanzler ist ja nicht das Schlechteste. Also man hat hier doch eine Personalauswahl oder ein schlechtes Händchen, oder es ist das mit Absicht. Das kann ja auch sein, dass man mit Alexander Van der Bellen, dem Bundespräsidenten, ausgemacht hat, naja gut, am Kickl kann man jetzt nicht vorbei, aber ein bisschen was kann man ihnen nur reinhauen, nehmen wir den Alexander Schallenberg als Zwischenkanzler. Und ich sehe das in Salzburg ganz kritisch, weil diese fliegenden Wechsel, ja, das haben wir ja bei Karl Nehammer erlebt, ja, der ist ja auch nie gewählt worden. Und das kommt bei den Österreichern nicht gut an. Man sollte sich schon als Politiker einer Wahl stellen, und wenn man dann gewählt ist, dann ist man legitimiert für dieses Amt, vorher nicht.
Ja, also Sie schütten natürlich keine Lobeshymnen auf Caroline Edtstadler aus, Herr Schmidt.
Naja, also ich kann mich noch an diese Zeit erinnern.
Der Engel mit den Eisaugen.
Schön gesagt, ja. Ich kann mich schon erinnern, also die damalige Ministerin ist ja mehrmals gewarnt worden vor diesem Kurs. Ja. Man kann da nicht so hart umgehen. Man kann nicht jemanden, der eine Impfung verweigert, mit Geldstrafen zudecken. Und wenn es der nicht zahlen kann, dann sperrt man eine zweifache alleinerziehende Mutter dann in den Arrest. Und wenn es dann nicht zahlt, dann schweißt man sie sogar aus und dann ist kein Platz für sie in Österreich. Das waren ja Worte, naja, das würde ich mir ganz gern wünschen, bei einem dreifachen Vergewaltiger aus Syrien, dass der mal ausgewiesen wird. Aber nicht irgendein Österreicher oder österreichische Mama, die sagt, naja, ich weiß nicht, wie das mit der Impfspritze so ist, ich lasse lieber. Also da sind wir schon in einer Dimension, die diese Ministerin, diese Politikerin angesprochen hat, die sehr bedenklich war. Und mich wundert, dass bis heute keine Entschuldigung gekommen ist, nie. Und auch sie nie ermahnt worden ist zu einer Entschuldigung, ja, von ihren Chefs. Das hat ein Kanzler auch gegeben.
Ja, Entschuldigung. Aber rechnen Sie jetzt damit, so wie Herr Arsenovic, dass es in Salzburg doch zu einem Crash kommt und...
Das habe ich nicht gesagt. Okay, ich bin mir nicht sicher, aber es wird spannend. Ja. Es
ist und mögliche Neuwahlen?
Für die FPÖ ist das natürlich eine Riesenchance. Ne? Also man muss das auch sehen. Also man hat jetzt gerade den Landeshauptmann in der Steiermark ergattert. War ein Riesenerfolg. Ist ja auch sehr überraschend, diese gewaltige Zunahme an Stimmen bei Mario Kunasek gewesen. Vielleicht überlegt sich die Frau Swatzek auch, naja, riskieren wir es einfach. In ein Wahljahr, wir haben ja 6 Wahlen in Österreich dieses Jahr, naja, da haben wir 7. dann vielleicht.
Wenn ich ein paar Sachen dazu sagen darf. Erstens einmal ist die Caroline Edtstadler, glaube ich, sehr beliebt bei der ÖVP. Also das stimmt so nicht. Also ich habe das Gefühl, dass sie Fans hat und noch einer der am beliebtesten der Politikerinnen innerhalb der ÖVP ist. Das Zweite, was ich sagen wollte, ich habe ihre Antrittsrede gehört und ich habe schon auch rausgehört, dass sie gewisse Entscheidungen, die sie damals gemacht hat, bedauert. Ja, ob das jetzt eine Entschuldigung, ob man sie stärker entschuldigen kann, okay. Aber man hat ja den Eindruck gehabt, dass sie gesagt hat, okay, sie würde heute anders entscheiden. Und das Dritte, was ich sagen wollte, natürlich wird sie gewählt. Und es ist ja nichts Besonderes, dass im Laufe einer Periode jemand geht. Das ist in der Steiermark passiert, das passiert immer wieder. Und sie muss sich sehr wohl einer Wahl stellen, nämlich der Wahl des Salzburger Landtages. Und das ist ja die Schwierigkeit. Diese Wahl muss sie überstehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es ein Crash kommt. Ich glaube einfach, dass am Wochenende die FPÖ beraten wird. Ich bin mir sicher, dass die Kollegin Swatzek das mit ihrem Bundesobpartei, ob man mit Kickl besprechen wird, weil sie ja schon Auswirkungen auch auf die Bundesverhandlungen hat und die jetzt wahrscheinlich auch im Wiggelwoggel sind und nächste Woche Entscheidung treffen, wollen wir es zur Landeshauptfrau oder nicht. Und wenn wir es nicht wählen, dann gibt es halt diese Neuwahlen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie sie entscheiden werden. Das wissen die, glaube ich, selber noch nicht. Deswegen treffen sie sich ja das Wochenende und werden das sicher bereden.
Viele meinen auch, dass es vielleicht besser gewesen wäre, man hätte Caroline Edtstadler, wenn sie gewollt hätte, zum Übergangs zur Kanzlerin gemacht und nicht Alexander Schallenberg. Also das war eine Überlegung, so schlagzeilte zum Beispiel die Zeitung, die Presse vor einigen Tagen. Aber ich denke, Frau Edtstadler wollte das nicht. Sie hat im Vorfeld das schon abgeschlossen.
Ich wollte nur sagen, ich glaube, dass er formal gar nicht Kanzler ist, der Herr Schallenberg.
Regierungschef.
Also er leitet jetzt die Ministerriege, ist jetzt quasi geschäftsführender Regierungschef, aber nicht formal, glaube ich, Bundeskanzler. Es wäre relativ wurscht gewesen, glaube ich, wer das jetzt macht. Die paar Tage, weil ich gehe davon aus, dass die, wenn es eine Entscheidung gibt, die keine Neuwahl ist, also wenn es eine Entscheidung gibt, dass wir die relativ bald haben werden und wir werden innerhalb von einem Monat, dann, wenn sie sich einigen, eine neue Regierung haben.
Also aber man muss schon auch sagen, es gibt ja auch ein Bild ab. Ja? Und wenn ich jetzt als ÖVP, die ohnehin ein bisschen in Schwierigkeiten ist, wenn man es nicht formuliert, die zwei Hardliner, die wir in der Corona-Phase erlebt haben, genau in diese Ämter lasse, ja, dann habe ich
natürlich... Das sind die FPÖ-Wähler und die für die Corona das Thema ganz wichtig
ist. Das ist noch immer
Thema aber auf Social Media.
Viele Österreicher sagen, das ist noch nicht aufgearbeitet.
Aber die sind ja die Kickl wählen. Alle anderen, für die ÖVP, für das ÖVP-Klientel ist das, glaube ich, keine große Geschichte. Und ich glaube, dass der Alexander Schallenberg, der das ja schon einmal gemacht hat, im ÖVP-Kreis und da einen guten Ruf hat und diese 4 Wochen das sicher gut über die Bühne bringt. Das kann ein großes Thema sein.
Wobei die ewige Diskussion um Corona...
Wer hätte sonst machen sollen? Das ist ja die nächste Frage. Wer hätte sonst machen sollen?
Genau, und die ewige Diskussion um die Corona-Maßnahmen, ja, die ist auch schon etwas von gestern, Herr Schmidt, glaube ich, oder?
Naja, wir haben es bei den Wahlen gesehen, von Niederösterreich beginnend bis jetzt in die Steiermark, dass es, glaube ich, einen großen Prozentsatz gibt der Unzufriedenen, dass das nicht aufgearbeitet worden ist, die aus Protest an die FPÖ wählen. Also wir haben hier schon eine nach wie vor große Protestgruppe. Ich muss auch sagen, ich persönlich sehe das ganz, ganz schlecht aufgearbeitet. Ja. Also man hätte da viel mehr Engagement investieren müssen. Das ist irgendwie runterknudelt worden in einen Hudri-Wudri-Expertenausschuss, dass eigentlich eh alles ganz gut gelaufen ist und wir eh sehr gut durchgekommen sind. Naja, also man hätte da sich schon mehr bemühen müssen, vor allem die finanzielle Situation, was für Milliarden damals ausgegeben worden sind und wie viel Impfstoff dann auch vernichtet worden ist, weil man zu viel gekauft hat. Das ist ja alles nicht aufgearbeitet worden, warum wir solche Verträge unterschrieben haben und, was uns das jetzt, und jetzt sind wir wieder beim aktuellen Punkt, jetzt auch dieses riesen Budgetdefizit auch mitbeschert hat. Ne? Also so weit weg ist das nicht. Manche tun ja so, wie wenn das kurz nach 1950 gewesen wäre, diese Corona-Phase. Wir haben das erst vor 2-3 Jahren erlebt.
Ja, weil viele sagen, bis heute wissen wir nicht, was gut war, was nicht gewesen
ich mein,
ist. Die einen sind 5-mal geimpft, da gehöre ich dazu. Die anderen sind schwere Impfgegner.
Nein, ich bin 3-mal geimpft.
Wie gesagt, das Thema ist, glaube ich, von gestern und das bringt das Land nicht weiter. Allerdings, wir müssen uns anstrengen und nicht nur im Zusammenhang mit Impfen. Wir brauchen eine wirklich funktionierende Regierung und die Verhandlungen haben begonnen zwischen Blau und Schwarz. Und in Wien haben bereits 20.000, 25.000, 30.000 dagegen demonstriert. Sind Wutaktionen gegen Herbert Kickl wirklich das, was das Land momentan braucht? Oder vielleicht doch nicht? Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, ob die Entscheidung, Caroline Edtstadler zur Landeshauptfrau in Salzburg zu machen, eine wirklich gute war. Die FPÖ jedenfalls tobt und meint, ganz so friktionsfrei wird das nicht über die Bühne gehen. Und Caroline Edtstadler muss auf jeden Fall eine Abstimmung im Salzburger Landtag überstehen. Sonst wird das nix. Die nächste Baustelle der ÖVP. Ja, und in Wien wird darüber verhandelt, wie eine neue Regierung ausschauen könnte. Blau-Schwarz wird kommen, davon sind viele überzeugt. Andere sagen, es könnte noch immer scheitern. Und Christian Stocker, der ehemalige Generalsekretär und jetzt ÖVP-Chef, muss diese Aufgabe stemmen. Ein scheinbar kaum lösbares Problem. Schon jetzt wird dagegen demonstriert. 30.000 waren es in Wien. Herr Schmidt, Sie haben die Demonstration gesehen und die Interviews, die wir auf OE24TV geführt haben mit den Teilnehmern der Demo. Was sagen Sie, ist das ein politisches Programm, Demos gegen Kickl und Co.?
Also ich muss mich einmal bedanken bei OE24TV, weil das der einzige Sender war, der das so umfassend berichtet hat. Und ich bin wirklich hängen geblieben, ja, weil mich hat es fasziniert, dass ja keine Begründung gekommen ist. Ja. Man hat immer nur gesagt, Herbert Kickl sei ein Neofaschist und ein Rechtsradikaler, Rechtsextremer. Und mir hat dann immer dann der zweite Satz gefehlt, weil. Ja. Also man muss ja irgendwo wissen, warum man dort demonstriert. Also Demonstration ist ja ein wichtiges Recht in unserer Demokratie, dass man auch da hier seine Meinung kundtut und bitte so ein 25.000, so ein 50.000 demonstriert. Aber mir hat dann gefehlt bei diesen einzelnen Aussagen der interviewten Personen, die da vor Ort waren, warum genau? Also ich verstehe es auch nicht, auch auf Social Media oft. Naja, da kommt dann irgendwie, das ist ein Faschist und dann fragt man nach, na, was hat jetzt Herbert Kickl konkret gesagt? Ich bin nicht sein Verteidiger, der kann sich ganz gut selber verteidigen. Ja? Aber mir geht es schon darum, um den Kern der Sache zu erkennen. Und warum soll man jetzt gegen eine Partei, die offen sagt, sie ist auf der rechten Seite des Spektrums, das haben die immer zugegeben, ja, stehen für diese Werte, warum soll man die in einer Demokratie dann mit Demonstrationen verhindern wollen, dass die einmal an der Regierung kommt? Na, lass das doch einmal machen, ein paar Jahre, dann schauen wir mal, wie das Ganze abgelaufen ist. Oder vielleicht hat es gar nicht nur 2 Jahre oder nur 3 Jahre, dann sehen wir es ja auch. Also ich finde, in einer Demokratie muss auch zugelassen werden, dass die andere Seite auch einmal Regierungsverantwortlichkeit kriegt.
Ja, wie sehen Sie das, Herr Senowitsch?
Ja, im Prinzip, ich bin auch ein großer Fan des Demonstrationsrechts und ich bin froh, in einem Land zu leben, wo man das machen kann, wo man demonstrieren kann gegen Dinge, die man nicht richtig findet. Und natürlich besonders oft gegen Regierende. Ich finde auch wichtig, dass sie eine Zivilgesellschaft findet und ihre Meinung äußert, weil die nehmen ja auch nicht an Wahlen teil. Also haben sie natürlich auch, ist das ein wichtiges Instrumentarium, eine Demonstration zu machen, die es übrigens, wenn wir es vorhin gesprochen haben, von der anderen Seite ja auch gegeben hat. Wie Schwarz-Grün regiert hat, hat es natürlich die Demos gegeben von der Zivilgesellschaft gegen die Corona-Maßnahmen und. Also mit demselben Recht hat jeder die Möglichkeit zu demonstrieren.
Aber ich darf da kurz einhaken, weil es hat einen gewaltigen Unterschied gegeben. Bei der letzten Demo gegen die Bundesregierung, gegen die Schwarz-Grünen, hat die Wiener Polizei zwei Wasserwerfer postiert, Hundestaffeln hingestellt, die Wega, die Tore des Heldenplatzes geschlossen und Personen eingekesselt. Und jetzt war kein Wasserwerfer zu sehen. Das ist schon ein bisschen kurios. Also
bei der dreifachen Menge der Wiener Polizei nicht dabei.
Nein, aber nichts sagen. Aber man kann so den Unterschied.
Die Demo, da war sehr groß. Es hat ja auch Tradition, diese Donnerstagsdemo, die ja damals schon unter Schüsselheider begonnen haben, also Schüssel Rispasser dann. Und ein starkes Signal der Zivilgesellschaft, dass man sagt, okay, es gibt doch viele Menschen in dem Land, die das nicht gut heißen, die das absolut nicht gut heißen. Ein Signal auch an das Ausland zu sagen, es gibt Widerstand in Österreich gegen einen Bundeskanzler Kickl. Und absolut legitim. Nur, wo ich bei euch bin, es wird nicht an den Regierungsverhandlungen deswegen was ändern, ja? Weil weder Kickl noch die ÖVP werden sich jetzt beeinflussen lassen, werden ihre Regierungsgespräche aufgrund der Demonstrationen ändern. Ganz sicher nicht. Also das rennt so weiter wie bisher. Aber es ist schon ein Signal, auch vor allem mediales Signal ans Ausland, dass es eben auch Menschen gibt, die das ganz anders sehen.
Wobei das Signal an das Ausland natürlich relativ ist. Weil wenn man sich die Landkarte in Europa, die politische Landkarte anschaut, ist es eigentlich nichts mehr Außergewöhnliches, dass rechte Gruppierungen in eine Regierung kommen. In Italien haben wir mit Giorgia Meloni und ihren Fratelli die Italia, eine ziemlich rechte, die aber sehr stabil ist momentan. In Schweden haben wir eine Regierung, die von den Schwedendemokraten geduldet wurde und gegen die Schwedendemokraten sind die Freiheitlichen eigentlich Waisenknaben. Ja. In Holland haben wir Gerd Wilders.
Wir haben Ungarn, wir haben die Slowakei.
Die Slowakei, also...
Ja, ich habe das auch sehr lustig gefunden, wie Gio Hahn auf X jetzt kurz vor 2-3 Tagen getwittert hat. Er macht sich Sorgen um unser Bild im Ausland. Ja? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt im Interspar gestanden bin und mir gedacht habe, jetzt kaufe ich keine italienische Pasta mehr wegen Giorgia Meloni. Ja? Oder ich fahre nicht mehr nach Rom oder nicht mehr nach Mailand. Also das ist doch Schwachsinn. Also diese Schreckgespenster, die da jetzt inszeniert werden. Ja? Man kauft sich dann, kauft sich keine österreichische Ware mehr, man verliert Kunden aus dem Ausland. Naja, also der Gerd Wilders wird am Herbert Kickl nicht viel Schlimmes finden.
Und schon, aber Viktor Orban auch nicht. Ich habe ausländische Medien beobachtet und so. Und da gibt es schon sehr viele kritische Stimmen. Und man darf nicht vergessen, es gibt natürlich Menschen, die sagen, okay, in so einem Land verbringe ich meinen Urlaub nicht. Und es gibt schon Unternehmen, die sagen, okay, dann investiere ich dort in so einem Land nicht. Die gibt es natürlich. Das wäre jetzt, kann man nicht abstreiten, dass die gibt. Und natürlich...
Ja, aber der Schnee wiederholt sich ja. Wir haben ja das bei Schwarz-Blau 1 auch gehabt.
Ich sage nur, dass es so ist. Es ist schon begründet, dass es diese Menschen gibt, die das nicht gut heißen. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich auch Leute geben, die sagen, gerade deswegen gehen in so ein Land. Das wird es ja auch geben, aber absolut begründet, das auch aufzuzeigen. Und die mediale Aufmerksamkeit im Ausland war sehr kritisch zu dem Thema, muss man ganz ehrlich sagen. Von Deutschland angefangen, von vielen Dingen. Also es war nicht so, dass, gerade die haben ein Thema mit der AfD gerade, aber dass der Hinweis ist, Vorsicht, da passiert was in Österreich. Auch amerikanische Medien haben teilweise geschrieben, da ist jetzt ein rechtsradikaler Faschist an der Macht und so.
Nein, man muss immer sagen, also, was für Medien.
Aber vielleicht ist das größere Thema, ist ja was ich beobachte weltweit und diese Aufspaltung der Gesellschaft, es gibt nur entweder links oder rechts, nichts mehr dazwischen. Gegenseitig, wenn der eine an der Macht ist, demonstrieren die anderen und umgekehrt. Und das ist eigentlich das Thema, wenn man denkt, bist du wahnsinnig. Wenn es so weitergeht, werden die Gräben in der Mitte immer tiefer. Und eigentlich sollte jetzt genau das Gegenteil passieren, dass man auch versucht, einmal in aufgeheizten Stimmungen da entgegenzuwirken. sicher gerade nicht.
Ja, wobei natürlich auch die linke Seite
bei, ich jetzt beide
bei ausgeheizten Stimmungen natürlich schon auch das eine und das andere dazu beitragen sollte. Und warum vor allem deutsche Medien so extrem in die österreichische Innenpolitik hineinschauen, liegt wohl eben daran, dass Alice Weidel und die AfD in Deutschland inzwischen bei den Umfragen an zweiter Stelle liegt. Und wenn wir da über Amerika sprechen, die Politik in Europa vertrampt, wenn man das so sagen das kann, komplett. Und Elon Musk, der Chef von X, vormals Twitter, hat ja gerade jetzt diese Woche einen einstündigen Interviewstream auf X gehabt mit Alice Weidel, wo die deutschen Medien natürlich sagen, das ist eine Einmischung aus Amerika in den deutschen Wahlkampf, wie man so überhaupt noch nie gesehen hat.
Also, meine, da muss ich schon ein anderer sagen. Punkt kommt noch dazu beim Musk. Ich meine, egal woher er kommt, aber ich will nicht, dass Menschen, nur weil sie reich sind oder viel Geld haben, glauben, sie können über unsere Gesellschaft bestimmen. Unabhängig, wer das macht und unabhängig, von wo das ist. Ja,
ja, aber die Aufregung war doch eine.
Ja, weil so ist eine, wenn er glaubt, er ist eine Wahlstelle, er kann deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, kann eine Partei gründen, kann dort kandidieren, von mir aus.
Ein anderer Multimillionär.
Nur wer Geld hat und sagt, wenn das nicht passiert, dann investiere ich nicht und investiere ich schon. Ich glaube, das ist das Letzte, ja, was wir akzeptieren sollen.
Wir müssen dann schon sehr fair sein und sagen, gut, das hat jetzt Elon Musk gemacht, aber Bill Gates hat dem Spiegel eine Millionenspende zukommen lassen und erwartet sich wahrscheinlich auch die eine oder andere
Gegenleistung. Ich versuche das immer neutral zu sagen und sage, von keiner Seite ist das zu akzeptieren.
Ja, aber die Aufregung war wesentlich kleiner bei Bill Gates und die Aufregung war wesentlich kleiner bei
Soros. Je nachdem, von wo man es betrachtet. Weil wie Bill Gates das gemacht hat, hat es eine große Aufregung von der anderen Seite gegeben und jetzt gibt es halt die Aufregung von der Seite. Also je nachdem, wie man hinschaut. Beides ist falsch. Es hat in unserer Gesellschaft nicht verloren, dass man sich mit Geld macht, Dinge kauft, das geht nicht. Und wir sind hoffentlich über das drüber hinweg.
Naja, es ist ja darum gegangen, es ist ja eskaliert, die Situation. Es war ja nie geplant von langer Hand, dass Elon Musk jetzt mit Alice Weidel hier jetzt ein großes Interview führt, sondern es ist ja durch die Kritik daran entstanden, dass Elon Musk hier mit X eine bestimmte Position oder eine nähere Position der AfD hat. Dann ist ja das
aber er hat ja in Deutschland versucht zu intervenieren. Sie kennen die Geschichten, was in Großbritannien war und, wo er dann droht, wenn das nicht, dann investiert er nicht. Und das bitte. Und da sollten wir, egal von welcher Seite das passiert, einfach aufstehen und sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir lassen uns von niemandem erpressen, von niemandem,
egal warum, von welcher Seite. Warum ist das schädlich für eine Demokratie, auch in Deutschland, wenn ein Unternehmer, Medienunternehmer, ein Multimillionär seine Plattform zur Verfügung stellt, dass er eine Kandidatin, die den Mainstream-Medien fast nie vorkommt.
Aber das
vorkommt,
war nicht nur das Thema, sondern die kommt er hat ja auch gedroht, mit Investitionen abzuziehen.
Ganz kurz, dass ich aufsprechen darf.
Also, Entschuldigung.
Also geht nur darum, die kommt ja in den Mainstream-Medien nie vor. In den ganzen Diskussionen von ZDF, ARD wird die nie eingeladen. Und dann kommt ein Unternehmer und sagt, na, bei mir darf sie schon reden und mit mir diskutiert die eine Stunde. Na, was ist denn da schlecht daran? Ich kann mir ja trotzdem ein Bild machen. Was sind deren Gedanken? Was hat sie eigentlich für Ideologie? Was ist da dahinter? Ich kann ja auch nach dem Interview sagen, na, eigentlich wähle ich jetzt doch wieder die SPD.
Ja. Schon, aber der Elon Musk ist ja nicht der, der sagt, okay, ich stelle eine Plattform zur Verfügung, mehr mache ich nicht. Das ist ja nicht der Fall bei ihm. Ganz ehrlich, er hat versucht, alles überall mitzumischen und mitzugeschaftelhubern. Und da müssen wir wirklich konkret sagen, das wollen wir nicht, egal von welcher Seite. Wir wollen es nicht,
müssen
wir
sagen, auch beim Standard dann sagen.
Egal, wo das ist. Ja, ich finde das, da müssen wir rechtzeitig sagen, dass wir das nicht wollen. Jeder kann sich Wahlen stellen. Stronach hat das auch gemacht. Jetzt hat er mit Geld probiert, okay. Aber dann hat er sich halt einer Wahl gestellt. Okay, das ist halt dann nicht so gut gegangen, das kann er ja tun. Und die Menschen sollen entscheiden, ob sie das wählen oder nicht wählen. Aber nicht sich erpressen oder mit Geld kaufen lassen. Das geht einfach nicht.
Ja, Tatsache aber ist, Elon Musk hat natürlich enorme politische, aber auch wirtschaftliche Interessen. In Amerika hat er entscheidend dazu beigetragen, dass Donald Trump die Wahl wieder gewonnen hat. In Italien umarmt er gerade Giorgia Meloni, weil er eben dort in der Kommunikationsbranche massiv Fuß fassen möchte. In Deutschland hat er sein Tesla-Werk übrigens. Das Livestream-Interview zwischen Musk und Alice Weidel hatte einen einzigen wirklichen Höhepunkt, meinte ich, als Alice Weidel gesagt hat, Adolf Hitler war ein Kommunist. Auch darüber kann man diskutieren.
Absolut.
Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Die Regierungsverhandlungen zwischen Blau-Schwarz sind im vollen Gange und alle warten eben darauf, wen wird die ÖVP noch mit ins Rennen schicken, welche Leuchtturmprojekte wird es eigentlich geben. Man kann gespannt sein. Die einen sagen, wir wünschen uns einen Außenminister, der Sebastian Kurz heißt. Die anderen sagen, vielleicht sollte man Karl von Habsburg, der schon einmal in der ÖVP mit dabei gewesen ist auf europäischer Ebene, auch wieder einladen mitzumachen. Dritte glauben wiederum, dass der Chef des Flughafens eine gute Variante für die ÖVP wäre, denn die ÖVP braucht neue Köpfe. Das Ersatzteillager Niederösterreich der Partei ist leer. Und die FPÖ rauscht inzwischen in den Umfragen in Richtung 40%. Die ÖVP stürzt brutal ab 17%. Abgebrannt wie Los Angeles, oder?
Naja, mich hat auch die Dimension des Absturzes überrascht. Ich habe mir schon gedacht, man bleibt dann auf 19-20%, aber das muss ja wirklich wie eine Bombe einschlagen in der lichten Felsgasse, dieses Ergebnis der letzten Umfrage auf OE24. Und es ist nicht verwunderlich, ja, wenn man sich das jetzt ansieht, was jetzt hier. Man hat die eine Seite enttäuscht, ja. Man hat ja ein Versprechen abgegeben und man will ja überhaupt nicht mit Herbert Kickl und man hält ihn für ein Sicherheitsrisiko. Die hat man jetzt enttäuscht, dass man mit Herbert Kickl zusammengeht und die anderen hat man enttäuscht, nachdem man immer schon eigentlich, naja, ein bisschen geschielt hat an die FPÖ. Wir haben ja Landesregierungen in Oberösterreich, in Niederösterreich, in Salzburg, wo man gemeinsam regiert mit der ÖVP, die FPÖ gemeinsam mit der ÖVP und eigentlich gemeinsame Sache gemacht hat. Also ich glaube, zerreißt es momentan die ÖVP. Man weiß nicht recht, wofür die noch steht. Ja, ist die jetzt doch so rechts, dass man mit der FPÖ gemeinsam geht? Das werden die nächsten Tage zeigen in den Koalitionsverhandlungen, was man macht, wie weit man geht, auch diese Leuchtturmprojekte, wie weit man auch bei der Migrationsfrage mit der FPÖ geht. Oder wie viele ja vermutet haben, schon in den Koalitionsverhandlungen, die wir erlebt haben, die 90, 98 Tage, dass sich die ÖVP, ein Teil der ÖVP immer weiter nach links driftet. Ja. Und da haben wir ja gesehen, man hat sich sogar versucht, mit dem bekennenden Marxisten Andreas Babler eine Einigung zu erreichen, man hat versucht, mit den Neos da konform zu gehen, man hat ja alles hier jetzt dann betrieben, dass sich das irgendwie noch ausgeht, es ist da dann geplatzt. Aber ich glaube, viele Wähler wissen nicht, wofür diese Partei noch steht.
Ja, sehen Sie das ähnlich?
Also ich habe diese Woche sehr, sehr viele Menschen aus der Volkspartei getroffen und mit vielen gesprochen. Ich habe blankes Entsetzen und Panik miterlebt, ja, quasi quer durch die Bank. Es stimmt, also noch nie so zerstritten, mehrere Lager, die sich gerade auftun. Ich möchte einen ÖVPler zitieren, der zu mir gesagt hat, weißt du, was unser neues Wappentier ist? Das hat er in einer größeren Runde sogar gesagt und ich sage, na, und er sagt, der Uhu. Sag ich, wieso der Uhu? Weil das ist das einzige Tier, was wo den Kopf um 170 Grad drehen kann. Ja? Sagt ein ÖVPler in einer Gruppe von ÖVPlern. Ich will nur damit gesagt haben, was da passiert im Moment. Und es gibt natürlich diese Gruppe, die sagt, auf gar keinen Fall mit Blau und die sagen, die Leute werden uns deshalb nicht mehr wählen und die selber schon überlegen, ob sie überhaupt noch die eigene Partei wählen. Es gibt natürlich diese Gruppe, die jetzt sagt nein, das habe ich ganz lustig gefunden, die IV und die dann sagen, nein, wir waren das gar nicht so. Mir das ein bisschen so an Muttertag erinnert, an den Thüringer, wo er den Opa spielt und sagt, dass ich auf den Hamster setze und ich sage es euch gleich, ich weiß nicht, so irgendwie kommt mir das vor, lächerlich. Und der nächste Film, der mir durch den Kopf geht, ist in der großen Gruppe der ÖVPler, die jetzt Panik haben und ist eine Frage der Ehre. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat mit Jack Nicholson, Tom Cruise und Demi Moore, die gar nicht mehr da ist, ja, wo jeder irgendwie jetzt irgendwie sich rechtfertigt, dass er seine Meinung ändert im Sekundentakt. Und ich, eine Und da gibt es schon einige, die sagen, ich habe aber noch diese Ehre oder ich erlaube mir das nicht. Und untereinander ganz schrecklich. Sie kämpfen wirklich ums Überleben, so kommt man das vor. Sie versuchen irgendwie Zeit zu gewinnen, irgendwie über die Runden zu kommen und irgendwie hoffen, dass es irgendwann wieder mal bessere Zeiten gibt. Das kommt mir im Moment vor und es kann auch ganz schnell ganz schief gehen jetzt.
Ja, gut, Sie sind Grüner, Sie sind Grünpolitiker, natürlich müssen Sie selber mit Kritik nicht sparen.
Nein, Entschuldigung, ja. Ich habe nicht kritisiert, sondern ich habe jetzt beobachtet und habe zitiert. Also ich möchte es ganz untersuchen. Es steht mir wirklich nicht zu, dass ich jetzt irgendwie, sondern... Weil es so ist. Und wir haben das selbst in der eigenen Partei auch erlebt. Jede Partei hat das übrigens erlebt, dass es schwierige Situationen gibt. Und wir haben das 2017 erlebt, wie das schnell gehen kann. Ich kann nur sagen, ich habe in 20 Jahren diesen Zustand, den die ÖVP jetzt hat, noch nie innerhalb der ÖVP gesehen. Noch nie so viele unterschiedliche Lager und noch nie so viel Panik und Furcht, wie es jetzt weitergeht. Wie sah gegen die Verhandlungen aus? Wie lange lassen wir uns demütigen, habe ich oft jetzt gehört zum Beispiel, von eigenen ÖVPlern. Und ich zitiere das nur und ich werte das gar nicht. Ich sage einfach, so ist es im Moment. Und es fällt nicht viel, dass die Partei zerbröselt.
Ja, aber es ist ja eine Kindesweglegung, was Sie da erzählen, weil man ist ja da mitschuld gewesen als ÖVP-Funktionär, eine Situation zu schaffen, die Sebastian Kurz genau umgedreht hat. Sebastian Kurz hat der FPÖ die Themen weggenommen, jetzt hat die FPÖ der ÖVP die Themen weggenommen und war Leader in der Migrationsfrage, auch im Kampf und auch in der Kritik, in der Teuerung und so weiter, war immer die FPÖ im Vordergrund und hat der ÖVP die Themen weggenommen. Das war ja Jahre umgekehrt, deswegen war auch Sebastian Kurz sehr erfolgreich in seiner Zeit, weil er nämlich viele FPÖ-Wähler zur ÖVP geholt hat. Und das muss man sich jetzt einmal überlegen, ob dieser Kurs, bisschen rechtere Schwesterpartei der SPÖ, also ich glaube nicht, dass der in Österreich irgendwie Erfolg bringt. Also das kann man sich einrechsen. Ja?
Ich glaube auch, dass sie zum Schmidt gehen und nicht zum Schmidl. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite in der ÖVP, die sagen, okay, wir sind die Christlich-Sozialen, wir wollen das gar nicht mit der FPÖ. Ich glaube auch, dass jetzt irrsinnig viele Gruppierungen sich treffen und überlegen, ob sie was Neues machen, anders machen und so. Das kommt ja noch dazu in so einer Situation. Ja. Da treffen sie nicht nur die Gruppe um Sebastian Kurz, die sich ja auch immer wieder überlegt, wie sie da wieder mitspielen kann und was da Neues geben könnte. Die gibt es. Die sind immer da, ja, immer. Aber ich glaube, dass sie im Moment auch andere Gruppierungen sie treffen und sie überlegen, was heißt das, machen wir was Neues, akzeptieren wir das, wie weit lassen wir uns verbiegen, wann hören wir auf. Es ist ja kein Zufall, dass jetzt auch immer mehr, heute zum Beispiel der Wirtschaftsbund in Hallein, der eine öffentliche Mitteilung gemacht hat, hat gesagt, nein, mit uns nicht mehr, wir steigen aus, knapp vor einer Wirtschaftskammerwahl, muss man sich vorstellen. Also ich merke vor allem von dieser schwarzen Ecke aus der ÖVP, die Christlich-Sozialen, die immer gegen eine Koalition mit der FPÖ waren, dass dort viele überlegen, aufzuhören oder was Neues zu machen.
Ja. Ja, auch aus Niederösterreich habe ich heute gehört, dass man sagt, man hat schon seine roten Linien bis hierher und nicht weiter in den Koalitionsverhandlungen. Also alles wird man sich nicht bieten lassen
von der FPÖ. Man hat keine guten Karten, ja?
Was heißt das dann? Und dann riskieren halt Neuwahlen. Ja? Also man sagt mal gut, dann riskieren wir
das. Aber Sie wissen, dass es dann nicht besser ist. Das ist ja die
Naja, die Karten werden dann neu gemischt. Also bei Neuwahlen so einfach ist es dann auch nicht. Ne? Also wenn ein neuer Kandidat kommt zum Beispiel bei einer Neuwahl, wir haben ja jemanden, der durchaus Ambitionen hat, obwohl er es immer abstreitet, der im Hintergrund lauert, dass er es vielleicht den günstigen Moment erwischt, auch in den Umfragen wieder besser vorkommt. Und dann übernimmt halt Sebastian Kurz, dann, wenn er noch dreimal, viermal gebeten wird, dass er doch...
Aber diese Umfragen gibt es ja. Und in jeder dieser Umfragen, es gibt natürlich einen Sebastian Kurz-Effekt, der ist natürlich, schneidet besser aus wie der jetzige Parteiobmann, eh klar. Aber weit entfernt, dass er jetzt der FPÖ wehtun könnte. Also in jeder
Umfrage. Ja, aber er hat noch keinen Wahlkampf gegeben.
Ne? Okay. Okay. Ist ja gesagt, nein, ich kann nur sagen, dass das jetzt keine leichte Situation für die ÖVP ist. Sie sind wirklich in der Intensivstation, wenn man so das Bild hernehmen möchte. Und die Frage ist, wie sie da wieder rauskommen. Könnte auch sein, dass sie rauskommen und in einen Grab landen.
Ja, aber gute Ideen sind meist billiger als jeder Kredit. Das muss auch einmal gesagt werden. Wir diskutieren seit Wochen über Namen, über Personen, die vielleicht zur Rettung antreten. Könnte vielleicht sollten wir uns irgendwann einmal auch zurücklehnen und sagen, Das sind die Projekte, um die es eigentlich geht. Im Gespräch mit OE24-TV-Chefredakteur Nicolas Fellner hat Herr Stocker schon angekündigt, dass zum Beispiel Sky Shield nicht in Stein gemeißelt ist. Das würde mit einem Schlag, wenn Österreich da aussteigt, 6 Milliarden bringen. Andere Projekte, die immer wieder angestoßen werden, zum Beispiel von den Freiheitlichen, wie Einstellung der kompletten Zahlungen im Gesundheitsbereich für jene, die noch nichts eingezahlt haben im System, wie zum Beispiel Asylwerber im Land. Also viele Punkte, die zu diskutieren sind. Das ist komplett untergegangen, Herr Schmidt, in den vergangenen Wochen, auch in den Gesprächen, um die Zuckerl-Koalition gegangen.
Naja, also ich glaube, dass man erst am Anfang ist, die Projekte, die Sie jetzt ansprechen, überhaupt jetzt einmal abzuklären, wie weit man den anderen überzeugen kann. Also wir sind da ganz am Anfang von diesen Gesprächen.
Aber müsste nicht Österreich überzeugt werden und natürlich, nicht immer nur der Regierungspartner?
Ja. Natürlich und glaube ich auch, dass Sky Shield hat ja, Sie haben es angesprochen, ja eine gewaltige Lobby hinter sich, dass man das unbedingt durchzieht. Immerhin geht es um 6 Milliarden. Ich glaube, das Ding wird wahrscheinlich nur 3 Milliarden kosten. Diese anderen 3 Milliarden werden wieder woanders hinfließen. Und dann haben wir, naja, wir haben das bei der Eurofighter ja auch gehabt. Ne? Und das Zweite ist natürlich, dass wir, und das ist, finde ich, ja so unredlich, ja, bei diesen Milliardenkosten für Sky Shield überhaupt nicht die Betriebskosten, die laufenden, dann dazu rechnen. Das kostet wieder ganz, ganz viel Geld und Steuerzahler. Und dann wird immer die Schweiz hingestellt, dass wir das auch machen müssen, weil die Schweiz, in der Schweiz gibt es eine Volksabstimmung dazu. Und dann werden wir mal sehen, wie die Schweizer abstimmen wollen, ob sie sich ein Raketenschild leisten, obwohl sie von lauter NATO und Neutralen umgeben sind. Also das werden wir mal sehen. Das ist mal das Erste. Und das Zweite bei der Migration und bei der Finanzierung der Migration muss man natürlich schon einmal sagen, wenn die ÖVP wieder Wahlen gewinnen will, dann muss sie auch einmal den Willen der Bevölkerung anerkennen und dass kein massenweiser Zuzug unkontrolliert in Österreich mehr zugelassen wird. Das geht einfach nicht. Wir haben 95.000 syrische Staatsbürger derzeit bei uns. Wir haben 80.000 Ukrainer bei uns. Naja, was wollen wir jetzt noch alles? Also wir haben eine Masse an Menschen da, die wir versorgen müssen, verpflegen müssen. Und es ist auch unredlich, wenn man dann sagt, na, die sollen ruhig kommen und wir kontrollieren die Grenzen nicht. Und dann geben wir ihnen ein Bettel dafür, dass sie irgendwie überleben können in ein Asylquartier und versorgen sie nicht richtig, nämlich mit Bildung, mit einer Ausbildungschance, mit auch Freizeitaktivitäten, dass die überhaupt eine Chance haben, sich zu integrieren.
Also sind jetzt ein paar Punkte, eigentlich reden wir ja über ganz was anderes, jetzt haben wir ein bisschen abgebogen. Also generell möchte ich sagen, ich glaube, dass der Arnold Schiefer, der, glaube ich, für die FPÖ wahrscheinlich der neue Finanzminister, nehme ich an, sein wird, jetzt bis übers Wochenende vorlegen wird, was die Forderungen der FPÖ sind, wo sie einsparen werden. Und es ist nicht schwer zu erraten. Ja. Es wird alles, was Klimaförderung ist, weg sein. Es wird alles, was Bildungskarenz sei, weg sein. Es wird Dinge wie Diversitätsthemen weg sein. Er wird in der Medienförderung werden sie weg sein. Und das Sky Shield ist natürlich ein Thema, was zwischen den beiden Parteien steht. FPÖ dagegen, ÖVP dafür. Ich kann nur sagen, selbst mit vielen Leuten im Bundesheer spricht, dass das eine moderne Luftraumüberwachung und ein Raketenabwehrschild hätte das Israel nicht, hätte das die Ukraine nicht, ist eines der wichtigsten Assets, die man in Zukunft haben muss. Und die Schweiz wissen das ganz genau. Also die sind ja keine Trotteln, dass sie das machen.
Aber es gibt
und diese
kolportieren
6 Milliarden, muss ich auch was dazu sagen, es werden immer so Zahlen. Man tut so, wie wenn man sich das in ein Jahr einsparen kann. Das ist über eine längere Laufzeit. Und man darf nicht vergessen, was sind die Ersatzkosten, wenn man es nicht macht. Weil nicht auf Luftraum, keine Luftraumüberwachung zu machen, ja. Das heißt, aber dadurch auch andere Kosten. Ich würde es nur gesagt haben, aber es ist nicht meine Entscheidung.
Muss ich jetzt nur kurz was dazu sagen. Also wir haben ein bisschen andere Situationen wie die Ukraine und auch Israel. Ja? Also das muss man schon mal grundsätzlich sagen. Wir sind umgeben von NATO-Staaten, von Ungarn, von Tschechien, von der Slowakei. Also wenn bei uns dann eine Rakete einschlägt, dann haben wir eh den dritten Weltkrieg. Und dass wir dann nur 40 Raketen raufschießen, ist einmal schon sehr lächerlich.
Die Drohnentechnologie, die immer mehr fortgeschickt wird, die im modernen Terrorismus verwendet wird, auch der ganze IS und. Es ist schon wichtig, den Luftraum. Und ich rede jetzt nicht von großen Interessen.
Dieses Bundesheer, das ich sehr, sehr schätze, wirklich schätze, hat nicht einmal das Geld, am Wochenende Fluglotsen zu bezahlen. Ja? Die Eurofighter stehen am Boden am Wochenende. Und was ist das für Großmannssucht, für Verrückte, dass man sich dann was um Milliarden bestellt, wenn ich die 2.000 Euro für einen Fluglotsen nicht zahlen kann?
Also nochmal, also Gott sei Dank hat es Grünen in der Regierung gegeben, dass das Bundesheer jetzt doch eine halbwegs finanzielle Ausstattung gekriegt hat. Also vorher auch keiner glaubt, dass das Grünen... Ja, aber noch einmal.
In der Regierung und noch einmal. Das geschafft.
Wir reden jetzt nicht von Interkontinentalraketen, die da vielleicht von Moskau oder irgendwas weggeschickt werden. Wir reden von normalen Drohnenangriffen und die immer häufiger werden, die auch vom IS und so weiter verwendet werden. Und da ein Schutzschild zu haben, ist wirklich essentiell wichtig. Und irgendeine Art von Schutz braucht man. Ob das jetzt das Sky-Schild ist oder ob man selber was aufbaut, okay, kann man diskutieren. Weiß ich nicht, bin ich zu wenig in dem Thema drinnen. Aber egal, wie man es nimmt, es wird uns Geld kosten. Fertig.
Ja, Sie sehen also, so ändern sich die Zeiten. Plötzlich ist es ein Grüner, ein überzeugter Grüner, der das Bundesheer und den Raketenschutzschild verteidigt. Warum wir das brauchen, auch keine neue Sicht der Dinge. Und jetzt einen weiten Bogen hin nach Eisenstadt, das Burgenland wählt. Der Wahlkampf biegt ins Finale. Und wir schauen gespannt darauf, wie wird Hans-Peter Doskozil tatsächlich abschneiden. Herr Schmidt, wie rechnen Sie, wird diese Wahl ausgehen?
Naja, also wir haben ja heute den Wahlbeginn im Burgenland. Und
Briefwahl, meinen Sie?
Genau, ja. Und das ist ja schon sehr interessant, dass ja sehr viele Kandidaten heute schon ihre Stimme abgegeben haben. Das ist schon mal ein Novum eigentlich. Und das Zweite ist, was schon jetzt immer mehr auffällt, die FPÖ spielt das ganz gut, immer diese Duellsituationen. Ja? Man will den Landeshauptmann, ja, die Macht beschneiden. Man geht gar nicht mehr auf den eigentlichen direkten Konkurrenten, auf die ÖVP ein, sondern man lässt die links, sondern konzentriert sich total auf Hans-Peter Doskozil. Und da könnte natürlich schon eine Überraschung insofern stattfinden, dass Norbert Hofer weiter zugewinnt und die ÖVP im Gegenzug wieder verliert. Also dann hätten wir noch einmal eine Verschärfung dieser Krise, die auch Sie angesprochen haben, weil wenn das nächste Bundesland so abschneidet, dass man sagt, oh mein Gott, was ist denn da los? Also wird es für die Bundespartei nicht einfacher. Ja? Also das erwarte ich mir schon. Bei Hans-Peter Doskozil muss ich sagen, habe ihn sehr gut kennengelernt als Verteidigungsminister, halt von ihm sehr, sehr viel. Also er ist ein gescheiter Mensch und kommt auch gut rüber bei der Bevölkerung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so viel verliert, dass sich da dramatisch was an seiner Situation ändert.
Ja, ich meine, wir werden in 2 Wochen eines sicher erleben, da bin ich mir wirklich 100%ig sicher. Das Burgenland ist übrigens das letzte Land, wo es noch eine Alleinregierung gibt. Keine Koalition notwendig. Und ich glaube, das, von dem werden wir uns verabschieden. Also die SPÖ hat jetzt knapp 50%, die ÖVP derzeit ungefähr 30, 10% die FPÖ. Das heißt, nicht schwer zu erraten, wer da Sieger sein wird, wenn man von 10% ausgeht. Also ich glaube nicht, dass die SPÖ die Nummer 1 verlieren wird. Ich glaube, er wird schon Nummer 1 bleiben, aber er wird sicher einen Koalitionspartner suchen müssen nach der Wahl und wird nicht mehr allein regieren können. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
Ja, wir werden sehen, wie das Duell bzw. der Dreikampf im Burgenland ausgehen wird. Tatsache ist auch, das Ergebnis in Eisenstadt wird die Bundespolitik abermals kräftig durchrütteln. Ich danke vielmals, Dejan.
Danke für die Einladung.
Danke auch. Für dieses Gespräch. Danke an Hans Arsenowitsch, danke an Richard Schmidt.
Danke.
Und vergessen Sie es nicht, Österreich ist ein gutes Land mit ganz tollen Menschen drinnen. Schönen Abend.